Der heutige Gast, der in dieser Folge dabei ist, ist Handballspieler, ist bei der Weltmeisterschaft 2025 dabei gewesen in Norwegen, Dänemark und Kroatien, erzählt uns über seine Selbstständigkeit, die Rolle als Vater und noch vieles mehr. Ich frage mich bei solchen Menschen immer, wie die alles in 24 Stunden verpacken, aber das alles erfährst du, wenn du jetzt dranbleibst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Mein Name ist Kamil und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen Lieblingssport wieder schmerzfrei ausüben kannst, deinen Alltag so gestaltest, dass du fit und gesund bleibst, ohne dass dein Tag 28 Stunden haben muss. Außerdem sprechen wir darüber, wie du dich nach dem Essen leicht und energiegeladen fühlst, anstatt müde und aufgebläht. Und das ist noch lange nicht alles. Ich habe spannende Themen, praktische Tipps und inspirierende Gäste für dich. Also bleib dran und lass uns direkt starten. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Mein heutiger Gast ist Handballspieler. Seit seiner Jugend beim TSV Bayer Dormagen, gab 2018 sein Debüt bei der Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten. Hat einige internationale Spiele, Turniere schon auf dem Buckel und ist aktueller Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft 2025 in, jetzt musst du mir zuspielen, Norwegen, Kroatien und?
Dänemark.
Dänemark gewesen. Sehr gut. Ich darf herzlich begrüßen Patrick Hüther. Du kannst mir gerne sagen, ob ich irgendwas vergessen habe in der Aufzählung deiner langen Handballerkarriere schon.
Du hast nichts vergessen. Es ist relativ einfach. Mein Leben lang beim TSV Bayer Dormagen gespielt. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Sehr gerne. Und das heißt, du bist hier ein offizielles Wiesel, glaube ich, ne?
Ich bin ein offizielles Wiesel. Das Wiesel ist, das ist 2015 oder 2016 entstanden. Ich meine aber, dass der TSV Bayer Dormagen schon dran tüftelt, ein neues Maskottchen zu entwickeln. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die erst in ein paar Monaten oder sowas dann offiziell herauskommt.
Das heißt, irgendwas Kraftvolleres, sowas wie so ein Erdmännchen oder so, meinst du? Eichhörnchen.
Genau, sowas in der Art.
Sehr gut. Bevor ich auf dieses ganze Sportliche noch ein bisschen näher eingehe, vor allen Dingen auf die Weltmeisterschaft, weil so häufig haben wir einen Weltmeisterschaftsteilnehmer nicht hier im Podcast und bald hoffentlich auch auf YouTube. Gehen wir erstmal zur Privatperson. Erzähl doch vielleicht so ein bisschen von dir, von deinem Alltag.
Ja, nochmal für alle anderen. Patrick Hüther, mein Name. Ich bin 29 Jahre alt, bin verheiratet, bin auch seit Juni 2024 Vater eines wunderschönen Sohnes namens Hugo. Und ich würde mal sagen, seitdem hat sich auch mein Alltag schon drastisch verändert. Ich bin vom Handball, vom aktiven Handballspieler, ja, in so eine Art Teilzeit-Standby-Modus verrutscht. Das hat natürlich auch den Hintergrund, weil ich jetzt nebenbei vor anderthalb Jahren oder fast schon 2 Jahren einen Versicherungsmakler gegründet habe, wo ich dann für mich einfach die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, es muss jetzt mal, ich sag mal, in den Ernst des Lebens rein, zweites Standbein frühzeitig auch aufbauen. Und deswegen ist mein Alltag meistens so, dass ich über den ganzen Tag hinaus arbeite, habe natürlich dieses Standby, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück, mit dem TSV Bayer Dormagen, wo ich dann auch ein paar Trainingseinheiten mitmache. Und ansonsten ist das so, der Alltag, arbeiten, dann mal ein paar Stunden mit dem Kleinen spielen und das passiert jeden Tag.
Ja, da kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch zu, weil ich glaube mal, so abgespeckt, wie du das gerade erzählt hast, so wenig ist das gar nicht so im auf 24 Stunden gesehen. Von daher, das ist schon ein Programm, das nicht alltäglich ist, sage ich mal. Ne? Da kommt ja jetzt auch, hattest du gerade erzählt, der Umzug am Wochenende. Da gehen wir auch nochmal gleich auf dein Zeitmanagement mal ein, so ein bisschen. Kennengelernt haben wir uns ja durch das gemeinsame Coaching. Als ich meine Selbstständigkeit online gestellt hatte, da warst du einer der ersten Testimonials, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Und jetzt in den letzten Wochen und Monaten haben wir uns die Köpfe zusammengesteckt, weil dein Ziel war es, du hattest gesagt, deine Teilzeit Arbeitsstelle, sage ich mal, beim TSV sollte jetzt nicht dazu führen, dass du vielleicht bei der Weltmeisterschaft ein bisschen Prozente verlierst. Und deshalb war ja unser Ziel für dich, dass es von der Energie so ein bisschen bergauf geht, dass du auch als Stammspieler da auch durchziehen kannst. Wie war die WM-Vorbereitung an sich für dich? Also auch vom Training her, was hat sich umgestellt in deiner Freizeit, dass du da alles auf den Fokus WM-Teilnahme gesetzt hast?
Also erstmal, ne, wir haben uns, ich glaube, vor 2 Jahren das erste Mal
Ja,
kennengelernt.
das kommt hin.
Ja, ich glaube schon fast 2 Jahren, ja. Auch durch einen guten bekannten Freund. Wenn er es jetzt hört, liebe Grüße an Luca Stutzke. So sind wir in Kontakt getreten. Da hatten wir die ersten Sessions, wo wir aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut zusammen und erfolgreich zusammengearbeitet haben. Und dann hatten wir eine kurze Pause und dann war es ja so, dass ich mich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten wollte. Und dann dachte ich mir, komm, ich brauche jetzt nochmal jemanden, der mich so ein bisschen pusht, der mich begleitet. Und da haben wir uns dann wieder zusammengetan und auch seitdem in der Zeit auch wieder sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet. Ich kann nur sagen, das war eine enorme Bereicherung, eine enorme Hilfe für mich. Ich sage mal, neben dem Training, wo ich sag, 2 bis 3 Mal die Woche beim TSV Bayer Dormagen trainiert habe, einfach nochmal jemanden dabei zu haben, der mich dann auch auf, ja, ich sag mal, fast 10 Spiele, wenn man 3 Vorbereitungsspiele nochmal mit in das Programm reinnimmt, 10 Spiele innerhalb von 2, 2,5 Wochen und in einer Position, in der ich jetzt bei der Nationalmannschaft immer noch bin und das ist Stammspieler durchaus. Und mein Ziel war es dann natürlich auch, jedes Spiel so viel wie es geht zu spielen. Wir hatten, glaube ich, mal so eine Zielsetzung gehabt. Das waren irgendwie um die 40 bis 45 Minuten pro Spiel. Das ist auch aufgegangen. Also ich hatte im Durchschnitt eine Spielzeit von 46 Minuten. Und ich muss ganz klar sagen, und das liegt auch vielleicht an unserer Zusammenarbeit, vielleicht aber auch daran, dass ich in den 6 Monaten oder 8 Monaten weniger trainiert habe als vorher. Aber ich habe mich körperlich noch nie so gut gefühlt. Und das heißt schon viel. Das ist jetzt natürlich, hat viele verschiedene Komponenten. Da gehen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf, was Ernährung angeht, was Schlaf angeht. Die verschiedenen die Aufgaben, die wir auch gemeinsam dann durchgegangen sind. Aber das hat schon enorm geholfen und ich habe das einfach körperlich auch gemerkt, dass ich irgendwie schon, klar, nach 7 Spielen schon müde bist, aber nicht ansatzweise so erschöpft war wie tatsächlich früher in meiner aktiven Karriere.
Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Möchtest du dich in dieses und weitere Themen einlesen? Interessieren dich vielleicht die Quellen dahinter? Dann empfehle ich dir meinen Blog. Hast du wenig Zeit, möchtest aber auch im Thema sein? Dann melde dich gerne für meinen Gesundheits-Shortcut-Newsletter ein. Auf meinen Social-Media-Kanälen findest du noch weiteren Content und Insights. Die Verlinkungen findest du alle in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Das heißt, wir halten zusammen. Mit mir zusammenarbeiten und weniger trainieren bringt euch zu
Genau
Weltmeisterschaften.
das. Das sind die 2 Key Facts, die man mitnehmen
Sehr gut.
muss, und um eine Weltmeisterschaft
Ja,
zu spielen.
perfekt. Und dann halt auch noch alle Spiele als Stammspieler, ne? Also das muss man auch schon mal sagen dazu.
Ja, klar.
Sehr gut. Und jetzt
Ja.
kann ich auch ein bisschen den Sportreporter raushängen lassen. Darauf habe ich mich die ganze Zeit nämlich schon gefreut. Jetzt kann ich hier so mal so
Ja.
plakative Fragen stellen, die auch sonst auch mal fragen. Und da wäre Frage Nummer 1. Wie war die Weltmeisterschaft denn an sich für dich und für die Nationalmannschaft? Also die Ziele, die ihr euch gesteckt habt, habt ihr die auch erfüllen können? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die, ich glaube, wie viele Wochen waren es dann insgesamt? 5 Wochen?
Ja, nee, mit der Nationalmannschaft waren es um die 3 Wochen.
Ach so, ja
Also wir
gut,
waren
okay.
3 Wochen zusammen. Ja, es war natürlich, ich sag mal, gerade für uns Nationalspieler, US-Nationalspieler ein Riesenhighlight. Also ich glaube nicht, dass ein Spieler, der bei uns in der Mannschaft ist, in einem anderen vergleichbaren Land die Möglichkeit hätte, bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und deswegen ist das halt ein Riesending, gegen die Besten zu spielen, sich mit den Besten auch zu messen, dieses ganze Professionelle drumherum von der IHF, das ist schon sehr, sehr cool. Und wir haben damit gestartet, dass wir uns in Oslo, im Vorort von Oslo, Asker nennt sich das, getroffen haben, um uns da eine Woche auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten, so wie es eigentlich alle anderen Mannschaften oder Nationalmannschaften auch tun, um den Spielfluss wieder so ein bisschen zu bekommen, die Spielzüge durchzugehen, unsere Konzepte durchzugehen, auch mit der Mannschaft einfach zusammen zu sein. Da hatten wir drei Vorbereitungsspiele. Dann ging es aber dann auch relativ schnell ins, ich sag mal, Hotelquartier in Oslo. Wir hatten, ich sag mal, mit Abstand die schwerste Gruppe. Also definitiv keine Frage. Portugal, Brasilien und Norwegen. Portugal ins Halbfinale gekommen, hat Deutschland aus dem Turnier rausgekickt. Brasilien eine absolute Überraschungsmannschaft in dieser Runde, die, ich glaube, ins Viertelfinale ausgeschieden ist gegen Dänemark, gegen eine absolute Übermacht. Und Norwegen, die von all den drei Mannschaften doch am meisten enttäuscht haben, aber trotzdem unter die Top 10 gekommen sind. Ja, und dann wir. Ne? Eine Mannschaft, wo es natürlich relativ klar ist, dass wir gegen diese Mannschaften nicht gewinnen können, weil es einfach viel zu viele gute Spieler gibt, Champions-League-Spieler, international tätige Spieler. Aber wir haben aus meiner Sicht sehr, sehr gut mitgehalten. Wir waren gegen Brasilien bis zur 45. Minute, glaube ich, auch in Führung. Dann doch aber relativ hoch oder deutlich verloren. Aber darum ging es uns jetzt in dem Moment erstmal gar nicht. Klar, wir wollen immer gewinnen, aber wir wollen einfach diese Erfahrung mitnehmen, die man hatte. Und wir hatten beispielsweise gegen Norwegen ein Abendspiel in Oslo vor einer fast ausverkauften Halle mit 10.000 Zuschauern. Das sind einfach Momente, die kann dir keiner dann mehr nehmen. Und das sind einfach Momente, die du aufsaugst und die du wirklich irgendwann mal deinen Kindern oder sogar deinen Enkelkindern erzählen kannst. Und das ist halt wirklich einfach eine coole Sache für jeden Einzelnen. Danach sind wir leider Vierter geworden, sind zu einem sogenannten President's Cup. Der wird ausgespielt. Das heißt, du hast jeweils 8 Mannschaften, also 2 Gruppen, vier Mannschaften. Die spielen gegeneinander und spielen dann um die Platzierung. Und am Ende wird dann wirklich dann die Platzierung von 25 bis 32 ausgespielt. Das heißt, der Erste aus der Gruppe 1 und der Erste aus der Gruppe 2 spielen gegeneinander. Und so weiter. Zweiter, Dritter, Vierter. So, und da haben wir aus meiner Sicht sehr erfolgreich gespielt. Wir haben alle unsere 3 Vorrundenspiele im President's Cup gewonnen, gegen Bahrain, gegen Japan und gegen Kuba, und hätten tatsächlich auch in dem Finale des President's Cup fast die Sensation schaffen können, gegen Polen, wo wir nach 60 Minuten unentschieden gespielt hatten und leider aber im 7-Meter-Werfen ausgeschieden sind, sodass wir dann Zweiter des President's Cup wurden. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen einfach eine tolle Zeit. Im Vergleich zur ersten Weltmeisterschaft von mir vor 2 Jahren ganz anders, weil du hast die Erfahrung jetzt von der ersten Weltmeisterschaft mitgenommen. Du weißt, wie das ist, bei einer Weltmeisterschaft zu sein, und du kennst dieses Pensum. Beim ersten Mal war das schon wirklich, also aus meiner Sicht, sehr, sehr krass, weil du hast nicht nur körperlich, sondern auch mental. Du musst dich alle 2 Tage auf ein Spiel wieder komplett neu fokussieren. Du hast eigentlich diese 2,5 Wochen, ist immer gleich, wird immer gleich abgespult. Du stehst auf, du gehst zum Frühstück, du trainierst, du kommst wieder zurück, du machst ein Mittagsschläfchen, es gibt Video, Training, und das passiert jeden Tag. Und das ist halt für ich glaube, Spieler, die das noch nie erlebt haben, ist das schon eine mentale Sache auch, natürlich auch körperlich. Aber dieses Gefühl hatte ich bei dieser Weltmeisterschaft gar nicht, was natürlich ja positiv ist. Und ja, das habe ich natürlich viel gesagt, aber generell, alles in allem, das war wieder mal eine tolle Erfahrung, und ich kann es jedem empfehlen, ne? Wenn er die Möglichkeit hat, an so einem Turnier teilzunehmen.
Du hast gesagt, dieses Gefühl war dieses Mal nicht da. Ist das eher so ein hemmendes Gefühl oder eher so ein,
so ein Gefühl, mit dem man vielleicht sogar so ein bisschen overpaced, wenn du weißt, was ich meine, ne? Also manchmal, dann will man zu überengagiert sein.
Nee, es ist eigentlich so ein Gefühl, es ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eher so eine etwas entspanntere Art, daran zu gehen.
Mhm.
Der Körper kennt das schon von der vorherigen Weltmeisterschaft. Er weiß, wie er sich zu verhalten hat. Er weiß, was er machen muss und er weiß, auf was er sich einlässt. Das war bei der ersten Weltmeisterschaft nicht so. Also ich glaube, jeder von uns, der vor 2 Jahren auch dabei war, das war für ihn die erste Weltmeisterschaft. Das heißt, du weißt gar nicht, was auf einen zukommt. Du weißt, du bist in einem Verein, du trainierst täglich, du spielst einmal die Woche. Du hast 2 Tage vorher Abwehrvorbereitung, Video. Du hast einen Tag vorher meistens Angriffsvorbereitung. Bei einer Weltmeisterschaft ist das täglich. Und du musst dich täglich mental auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und dabei versuchen natürlich auch 100% Leistung abzurufen.
Gab es auch Neulinge bei der Weltmeisterschaft, die ihre erste, die ihr erstes großes Turnier gespielt haben, die vielleicht auch so ein bisschen Hilfestellung dann gesucht haben von euch Älteren?
Die gab es auch und ich hatte auch mit einem oder zwei der Jungen dann auch gesprochen, weil mich das schon interessiert hatte, wie die das denn auch nach dem Turnier empfunden haben. Und das, was ich jetzt gesagt habe, hat es bestätigt. Also die haben auch gesagt, boah, das ist natürlich, also körperlich kriegt man das irgendwie hin, aber manchmal ist es dann mental doch viel. Und da hilft es natürlich, wenn man dann auch jemanden hat, der das schon mal alles erlebt hat und darum mal ein paar Tipps geben kann.
So ein bisschen Ruhe reingebracht hat in die ganze
Mannschaft.
Genau.
Ja.
Wie ist es denn zwischen den Spielen? Also die sind ja zweifelsohne Highlights. Du hattest gesagt, sehr enge Taktung dann, also in sehr kurzer Zeit sehr viele Spiele. Wie habt ihr dann zwischen den Spielen regeneriert und trainiert?
Also wir haben meistens nach einem Spiel, was sehr gut war, es gab in den Kabinen so große Eistonnen.
Ging es erstmal rein da?
Da ging es erstmal rein. Es war sozusagen die erste Regenerationsphase. Was ich echt sagen muss, es gab super gutes und gesundes Essen, also sehr frisches, qualitativ hochwertiges Essen, alles sehr bunt. Das ist natürlich immer das A und O, es muss bunt sein. Und dann ist der nächste Tag so gewesen, dass wir uns zum Frühstück getroffen haben. Dann hatten wir meistens sowohl in Oslo als auch in Poric in Kroatien, sind wir mal in die Innenstadt gegangen.
Oh, hieß die Ortschaft, ne? Nicht das Mittagessen.
Nee, so hieß die Ortschaft. Nicht Poric.
Keine
Haferflocken. Nee. Haben da so ein bisschen Sightseeing gemacht. Dann war es so, dass wir dann zur Mittagszeit wieder zurück im Hotel waren und dann gab es immer eine Trainingseinheit für jede Mannschaft. Muss ich ja vorstellen, wir waren 8 Mannschaften in einem Hotel auch. Also es gab 2 Gruppen, Vorrundengruppen, die in Oslo gespielt haben. Das heißt, es musste so ein bisschen organisiert werden, wann kann welche Mannschaft für 1 Stunde, 1,5 Stunden in die Halle. Und dann war es dann meistens so, dass wir zwischen, ich sag mal, 14 und 19 Uhr eine Trainingseinheit hatten, wo es dann natürlich auch regenerativ, es war jetzt hier nicht Überschlagspiel und 60 Minuten Vollgas, sondern man bereitet sich dann auch wieder auf den neuen Gegner vor. Ja, man hat dann sozusagen eine Einheit, wo man sich in der Abwehr auf den Angriff der gegnerischen Mannschaft vorbereitet oder auch andersrum. Das ist bei jeder Mannschaft anders. Und dann gibt es wieder Abendessen und der nächste Morgen ist dann sozusagen Spieltag. Da war es immer so, dass wir eine Morgenseinheit hatten. Logischerweise, wenn wir abends auch gespielt haben, da ging es auch wiederum darum, ein bisschen Abwehrtaktik einzustudieren, die Angriffsspielzüge nochmal durchzugehen. Und das ist aber relativ eine sehr, sehr entspannte Einheit. Also da ist nicht viel mit Laufen, sondern das sind einfach nur die Spielzüge, einfach die Taktik durchgehen, Stunde und einfach vorbereitet sein auf das Spiel.
Sich ein gutes Gefühl holen, ne, für die 60 Minuten.
Genau.
Und vor allen Dingen nicht den Akku schon leer oder anfangen leer zu machen.
Ja.
Als wir zusammen gearbeitet hatten, da waren ja Themen wie Akkus aufladen, sage ich mal, Belastbarkeit steigern, Leistungssteigerung ein Thema, auch in so einer schnellen, kurzen Taktung von Spielen. Wir hatten über Ernährung, Schlaf, Rituale, Matchday minus zwei bis Matchday plus zwei gesprochen, also 2 Tage vor dem Wettbewerb oder 2 Tage vor dem Spiel bis 2 Tage nach dem Spiel. Was kann man da machen? Wie war dein Gefühl in den Spielen? Am Anfang, in der Halbzeit, ganz zum Ende. Wie hast du dich danach gefühlt? Konntest du regenerieren? Bist du morgens frisch aufgewacht oder hast du schon gemerkt, so, ja, also das steckt schon in den Knochen. Ich merke so dieses von gelegentlich spielen, gelegentlich trainieren zu 2, 3 Spiele in der Woche schon extrem.
Also wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe mich in meinem Körper noch nie so gut gefühlt wie jetzt. Aus meiner Sicht liegt das natürlich auch an vielen Komponenten, wie beispielsweise Ernährung, richtigen Schlaf, andere Faktoren. Es ist jetzt nicht so, dass ich sag mal, keine Trainingseinheit gemacht habe und jetzt einfach ins kalte Wasser rein und 7 Spiele bei der Weltmeisterschaft gespielt habe. Ich habe ja schon dafür was getan. Ich habe auch dann allmählich, als es näher dann an die Weltmeisterschaft herankam, auch mehr gemacht. Dann waren es nicht irgendwie 3 Einheiten, sondern vielleicht 4 Einheiten. Dann waren es aber auch Krafttrainingseinheiten schon vorher, um sich einfach darauf vorzubereiten. Aber ich muss sagen, es gab Tage, da war es vielleicht so ein bisschen träge. Die hat man, glaube ich, immer. Aber im Großen und Ganzen hat das alles super gepasst. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt vom Körper her so träge bin, dass ich sage, ich kann jetzt kein Training mitmachen oder ich schaffe es jetzt nicht, ich weiß es nicht, 30 Minuten zu spielen, sondern ich brauche jetzt mehrere Pausen. Das hatte ich tatsächlich nicht gehabt während der Weltmeisterschaft.
Wie groß war denn der Staff, mit dem ihr hingereist seid? Also Trainer, Coaches sowieso sind immer dabei, aber Athletiktrainer, Physiotherapeuten, Ärzte, hattet ihr da die Möglichkeit, jeden Tag vielleicht sogar auf die Physiobank zu hüpfen?
Ja, wir hatten einen Physiotherapeuten, der dabei war. Wir hatten auch einen Mannschaftsarzt, der uns auch begleitet hatte. Das heißt also, die Gegebenheiten waren da, die waren vor Ort. Man konnte täglich zum Physiotherapeuten sich an den Stellen behandeln lassen, wo man ja etwas braucht. Und das war schon gegeben. Wir haben einen Co-Trainer, der dabei ist, einen Trainer. Wir haben sogar einen Betreuer gehabt. Das ist der legendäre Betreuer sogar vom TSV Bayer Dormagen, der Axel Schönen, den wir mit rekrutiert haben, weil uns der tatsächlich gefehlt hatte in den letzten Jahren. Wir immer wieder Probleme hatten, woher kriegen wir Harz, woher kriegen wir Bälle, woher kriegen wir Öl. Das hat der Axel mit Bravour gemeistert. War natürlich auch ein Riesenhighlight für ihn, auch an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Aber ja, wir hatten guten Stuff und gerade aus meiner Sicht natürlich Physiotherapeuten haben ja eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Erst recht bei Weltmeisterschaften, wo es dann ich sag mal, im Zweitagestakt ja ein Spiel ausgetragen wird und wo es um ja 100% Leistung geht.
Wie groß war der Kader, mit dem ihr angereist seid?
Ich glaube, wir waren um die 16 Spieler, 16, 17 Spieler, 16 Spieler.
Dann liebe Grüße von hier aus an den Physiotherapeuten bei
Ja.
16 Spielern und die
Ja,
Jungs, die sind nicht 1,70 Meter groß, sondern die sind bei
das
1,90
stimmt.
sind sie schon klein und dann 3 Wochen
Ja.
durchballern für den Physiotherapeuten. Also ich glaube, der konnte seine Arme danach abschrauben und einmal auswechseln. Also.
Das glaube ich auch.
So, was würdest du denn sagen im ganzen Turnierverlauf? Was waren denn so dein oder was war das Highlight, wenn du es überhaupt nennen kannst? Ich hatte auch gesehen, es muss jetzt gar nicht so spielspezifisch sein. Ich hatte gesehen, du hattest ein paar Fotos gepostet, auch von einer kleinen Familie, die dich besucht hat, glaube ich, auch bei den Spielen. Was
Ja.
war so das, was dir so in noch 50 Jahren hängen bleibt, was du deinen Urenkeln erzählen kannst?
Ja, auf jeden Fall klar, das Abendspiel um 20:30 Uhr gegen Norwegen in der Vorrunde in Oslo, also gegen den Gastgeber, wo natürlich viel los war in der Arena. Ja, dann natürlich, dass ein gewisser Teil meiner Familie auch da war. Mein Sohn war auch da, jetzt in Oslo in der Vorrunde mit meiner Frau. Das war natürlich auch ein Highlight, dass er die Möglichkeit hat, seinen Papa noch irgendwo mal spielen zu sehen auf dem Feld.
Obwohl da eher die Maskottchen wahrscheinlich interessant
waren. Unabhängig davon, ob er dabei am Schlafen war oder nicht, aber trotzdem einfach, dass er dabei war. Auch meine Tante, die aus der Schweiz gekommen ist, um sich das auch anzugucken. Ja, ansonsten auch klar, die Highlights, dreimal in Folge Siege einzufahren, auch bei einer Weltmeisterschaft. Das hat, glaube ich, auch eine US-Nationalmannschaft so noch nicht geschafft. Ich finde trotzdem, ein großes Highlight ist, dass man gegen eine polnische Nationalmannschaft, wo durchaus viele individuelle, starke und wirklich gute, sogar internationale und Champions-League-Spieler dabei sind, dass man die über 60 Minuten auf Augenhöhe ärgern konnte. Ärgerlich ist natürlich dann im 7-Meter-Werfen auszuscheiden, aber das ist auch definitiv trotzdem ein Highlight gewesen. Ja, und ansonsten einfach die Möglichkeit haben, sich auch die Städte anzuschauen. Man ist ja so, man reist ja als Handballer dann doch viel. Meistens ist es ja so, dass man eigentlich nur in der Halle ist und gar nicht wirklich außerhalb viel mitbekommt. Das konnten wir. Also wir konnten uns Oslo anschauen, generell auch die Vororte, und Norwegen ist wirklich ein schönes Land, aber genauso wie Kroatien, Poric. Bin echt begeistert von diesem Ort gewesen. Das ist auch eine Touristenattraktion, also da gehen viele Touristen auch in den Urlaub. Ja, also doch schon einige Highlights, aber wenn ich jetzt mal sage, größter Highlight, dann ist es tatsächlich das Spiel gegen Norwegen.
Du sagst, die Ortschaften waren schön. Hattet ihr denn Zeit, überhaupt da mal, sag ich mal, auf Achse zu gehen mit der Mannschaft?
Ja, definier mal Achse. Also wir sind jetzt nicht irgendwie
definier du mal Achse.
Bars, aber ja doch, wir hatten schon mal die Möglichkeit für so zwei Stündchen zwischen den Trainingseinheiten oder zwischen Frühstück und Mittagessen so ein bisschen spazieren zu gehen. Oslo war vom Hotel, also die Innenstadt bis zum Hotel waren auch nur 15 Minuten mit dem Bus. Und deswegen war das eigentlich ganz gut. Also das hatten wir die Möglichkeit, wir hatten auch die Möglichkeit in Poric. Das Hotel war ziemlich auch nah an der Stadt, an dem Stadtteil von Poric. Und da konnten wir immer mal wieder rausgehen mit der Mannschaft. Das war schon gegeben.
Ich hatte das vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir hatten einiges über auch Rituale gesprochen, um vielleicht schneller in den Schlaf zu kommen, um so ein bisschen äußere Sicherheit oder Eckpfeiler zu haben gesprochen. Gab es irgendwas, was du besonders gerne umgesetzt hast oder irgendwas, was auch einfach nicht realistisch war, um umgesetzt zu werden?
Also wir hatten ja unsere Atemübungen, die du und mir ja vorgeschlagen hattest, die ich dann auch schon länger gemacht habe. Die habe ich natürlich jeden Abend umgesetzt. Also es war mir schon wichtig, das ist ein Ritual geworden dann über die Zeit. Ja, ansonsten hat jeder, ich sag mal, so ein Spieltagsritual, wie er sich dann so an dem Tag verhält, was er macht. Das Ritual, das habe ich schon immer länger gehabt. Ich hatte immer versucht, dann, wenn ich auch Auswärtsfahrten bin, nach dem Mittagessen, Mittagsschlaf, nicht allzu lange, halbe Stunde, 45 Minuten, dann duschen gehen, rasieren, Klamotten alles vorbereiten, und dann gibt es immer nochmal vorher einen doppelten Espresso für mich, den ich trinke, um nochmal ein bisschen wach zu werden. Aber ansonsten bin jetzt nicht der Spieler, der zigtausende Rituale hat, der mit dem rechten Fuß ins Feld als erstes springt. Das bin ich nicht.
Nee. Ich glaube, die Tennisspieler sind da eher prädestiniert für. Ne? Das,
oder Fußballer, genau.
Fußballer auch. Die Atemübung, so zur Erklärung einfach für die Leute, die es nicht wissen, bin ich ein großer Fan von, weil da geht es in Richtung Nervensystem beruhigen. Und wenn du halt einen unfassbar stressigen, körperlichen und psychischen stressigen Alltag hast, da das Nervensystem runterzufahren, das ist Regenerationsfaktor Nummer 1, dann regenerierst du halt deutlich angenehmer. Das berichten viele, vor allen Dingen auch viele Sportler. Deshalb haben wir das bei dir auch mal implementiert, schon deutlich früher, ne, dass der Körper Zeit hat, ich sag mal, das, den gewünschten Effekt auch zu erlernen und damit fein zu sein. Und das klappt halt echt gut, auch beim Einschlafen. Ne? Und wer gut schläft im Turnierverlauf, der hat schon echt einiges gewonnen an Frische. Ja. Ich möchte gerne auch nochmal auf dein zweites kleines Highlight, von dem du schon gesprochen hast, nochmal darauf eingehen. Und zwar nämlich auf deinen kleinen Sohn. Du bist letztes Jahr Vater geworden. Da würde ich gerne so ein bisschen mit dir über darüber sprechen, weil da hören wahrscheinlich auch viele Leute zu, die das Glück vielleicht noch nicht hatten und gerne wissen würden, wie es so aus deiner Sicht ist, Vater zu sein. Du hast es ja wahrscheinlich, du hattest einiges an Zeit, dir auszumalen, wie es sein wird. Ist es denn so gekommen, wie es jetzt ist, bis jetzt?
Also erstens, sobald das Kind da ist, verändert sich dein Leben komplett. Also wirklich von Tag zu Nacht. Das liegt daran einfach, du hast ein Kind, ein Lebewesen, für das du 24 Stunden sorgen musst. Das Kind kann nicht viel. Du musst immer da sein. Ja, wenn es ganz schlecht läuft, schläft das Kind auch nachts nicht. Und das ist mal ab und zu bei uns der Fall, dass der Hugo nicht gerne schläft oder nicht allzu lange schläft. Ich muss aber auch sagen, da nimmt mir meine Frau wirklich sehr, sehr viel ab. Es ist wirklich doch unglaublich, was Mütter so leisten müssen. Und das merkt man aber erst, wenn man tatsächlich selber da drin steckt. Das ist ein 24-Stunden-Job. Es gibt keine Sekunde Pause. Man muss ständig da sein für das Kind. Und deswegen jetzt von meiner Seite auch Chapeau an alle Mütter. Chapeau an Mütter, die sogar 2 oder 3 Kinder haben. Das ist ja Wahnsinn. Nee, aber ansonsten natürlich ein schönes Gefühl. Also wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann nimmt man den Kleinen hoch und dann fängt er an zu lachen und dann ist alles vergessen. Das ist natürlich sehr schön und es macht auch einfach Spaß und Freude, ihn auch aufwachsen zu sehen. Und es geht so schnell. Das ist das Krasse. Der wird jetzt bald 8 Monate in anderthalb Wochen und ist schon am Krabbeln und sind jetzt noch 4 Monate, ist er schon 1 Jahr alt. Also da sieht man mal, wie schnell die Zeit doch rennt. Aber ich möchte jetzt keinem irgendwie Angst machen. Also ist das eine tolle Sache, Vater zu sein. Und ich würde es jedem empfehlen.
Riecht das denn im Alltag irgendwie verändert? Also nicht nur im privaten Alltag, das sowieso natürlich, aber vielleicht im beruflichen oder sportlichen. Manchmal sagt man ja, dass das so einen Impact auf jemanden hat, dass man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist oder dreimal über ein gewisses Risiko nachdenkt, ob man das jetzt macht, eingeht oder nicht, weil dieser Sicherheitsaspekt ja dann auf noch eine Person mehr sich bezieht.
Also bei mir persönlich würde ich das nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie risikoscheuer bin. Was ich aber doch manchmal merke, ist, dass ich geduldiger werde in manchen Sachen. Trotzdem gibt es auch manche Tage, wo ich denke, mal, kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Aber eigentlich ist es so, dass man doch schon geduldiger wird. Man versucht auch ruhiger zu sein. Weil es sind einfach Sachen, die man dann auch manchmal einfach nicht ändern kann. Ne? Wenn das Kind schreit, dann schreit das aus irgendeinem Grund. Das kann der uns leider so noch nicht kommunizieren. Aber irgendwas ist dann da und dann muss man halt geduldig bleiben. Das bringt es nichts, irgendwie aufbrausend zu werden, irgendwie laut zu werden, weil du kannst da eh nichts dran ändern. Und das nimmt man dann auch dann manchmal vielleicht sogar mit in andere Bereiche. Ich bin von Person aus doch eher ein ungeduldiger Mensch. Also ich habe die Sachen gerne schnell und zügig. Und das hilft natürlich jetzt dabei, dass man ein Kind hat, wo man da etwas mehr Geduld hat.
Das heißt, der Taktgeber jetzt ist halt der Kleine dann in deiner Freizeit.
Genau.
Dann, ne? Wie ist es denn, wenn er dann mal alt genug ist? Mit wie vielen Jahren fängt man so Handballspielen an? Geht relativ früh, oder?
Boah, ich denke mal, vielleicht mit 6. 5, 6.
Wie stehst du dazu, wenn er sagt, habe ich jetzt auch Lust drauf, Papa? Bist du dann unterstützen auf jeden
gerne.
Fall oder sagst du so, nee, schon dir deine Gelenke und Knochen lieber?
Nee, am Ende werden wir ihn bei allem unterstützen. Ne? Also er muss die Sportart, wenn es überhaupt eine Sportart ist, ich weiß es gar nicht, aber wenn er Gefallen am Sport findet, und auch sagt mal, ich möchte gerne Handball spielen, dann werden wir den natürlich dabei unterstützen. Also es ist finde ich, ein super Sport, um sich ein soziales Umfeld aufzubauen. Eine Sportart, die hart ist, aber super fair. Das sieht man ja immer wieder bei den Handballern. Da wird sich gekloppt, da wird sich angegangen, aber nach einem Foul wird sich immer abgeklatscht. Und es wird sich immer hochgehoben. Und das sind so Werte, die ich schon wichtig finde. Ne? Man kann im Sport durchaus, und so muss es natürlich sein, wettkampfaffin sein und immer gewinnen wollen, aber muss es schon fair machen. Und ich finde, dass das Handball eine Sportart ist, die das total verkörpert. Und deswegen, also wenn der Lust drauf hat, gerne auch schon mal drüber geliebäugelt, meine Frau, die ganz lange Tennis auch gespielt hat. Vielleicht wird er auch Tennisspieler.
Setzt sich durch.
Das wird sich dann zeigen.
Also ich muss auch sagen, das kann ich auch bestätigen, ich bin ja eigentlich so viel im Fußball unterwegs gewesen, vor allen Dingen als Physiotherapeut, dann auch viele Mannschaften, Jugendmannschaften betreut und dann direkt in den Handball gekommen. Kulturschock für mich, was das für eine harte Fairness ist auf der einen Seite, was für ein Zusammenhalt auf der anderen Seite. Also es ist schon eine Sportart, die sollte man sich schon definitiv mal live geben. Nicht nur vielleicht bei Turnieren, sondern auch mal, also ich glaube, Vereine gibt es ja fast schon in jedem Umkreis. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
Und es ist ja auch super spannend. Ne? Es ist ja super spannend auch. Also das Spiel ist so schnell wie noch nie zuvor. Aufgrund auch der Erweiterung des Mittelkreises läuft man eigentlich nur noch hin und her. Es sind Ergebnisse unter 30 Tore ist ja fast schon gar nicht mehr gegeben, sondern sind wirklich nur sind viele, viele Tore und es ist halt immer Action. Ne? Man hat jetzt nicht irgendwie auch wie beim Fußball mal vielleicht 20, 30, wenn es ganz schlecht läuft, sogar 90 Minuten, wo der Ball einfach nur hin und her gespielt wird und es passiert nichts. Sondern im Handball hast du immer Action.
Ja, und vor allen Dingen aus dem Fußball kennt man ja vielleicht Stadien mit 30.000, 50.000 Menschen. Von denen weiß man, dass die laut sind, aber in so einer Handballhalle mit 2.000, 3.000, ja. Also da würd ich auch mal die Ohrschützer mitnehmen, ne? Definitiv. Der nächste Punkt, über den ich sprechen wollte, wäre, wir hatten ja jetzt gesagt, Arbeit, Kind, Freizeit, eigenes Haus beziehungsweise der Umzug, der jetzt akut ansteht, auch dein Tag hat auch 24 Stunden, genauso wie meiner und von den Leuten, die jetzt zuhören, das zu managen ist ja auch eine gewisse Herausforderung. Wie managst du denn deinen Berufsalltag? Also die Balance zwischen auch mal durchatmen, mit der Familie Zeit verbringen, die Selbstständigkeit, die du jetzt seit einigen Monaten beziehungsweise Jahren schon, kann man glaube ich sagen, wie kriegst du das alles unter einen Hut in 24 Stunden reingedrückt?
Also erstmal, das sind ja auch alles Sachen, die ich super gerne mache. Also sei es die Arbeit als Versicherungsmakler, die mir wirklich viel Spaß macht, sei es der Standby-Spieler, der 2 bis 3 Mal die Woche beim TSV Bayer Dortmund mittrainiert und im Fall der Fälle auch mal mitspielt. Auch natürlich eine Leidenschaft, klar von mir. Und natürlich auch die Familie, die mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Und deswegen fällt es mir leichter, all das unter einen Hut zu bringen und das auch zu managen. Nichtsdestotrotz gibt es auch manchmal Herausforderungen, klar. Du bist jetzt natürlich, wenn du Handball spielst, wenn du eine Firma gerade am Aufbauen bist, wenn du auch jetzt gerade in der Zeit auch noch ein Haus umsanierst mit der Familie, dann muss man natürlich schauen, dass man das alles ja unter einen Hut bekommt, was aber dann meistens nicht immer funktioniert. Immer ist dann irgendwo mal ja jemand, der dann hinten dran ist oder den Kürzeren zieht. Aber das muss man dann halt über die Wochen, über die Monate dann immer, ich sag mal, neu definieren. Aber normalerweise ist mein Alltag so, aufstehen, früh aufstehen, meistens so gegen 7 Uhr, da schläft der Kleine, wenn es gut läuft, schläft er noch, aber normalerweise ist er dann schon wach, dann wird er umgezogen, dann gehen wir runter, dann spielt er so ein bisschen, ich kann ja schon alleine spielen auch und ich mache mir dann mein Frühstück, dann gebe ich den Kleinen wieder an die Pia ab und setze mich dann an die Arbeit. Da haben wir dann Termine, sei es außerhalb, sei es auch über Videokonferenz, was man ja heutzutage sehr oft machen kann. Und versuche dann in der Woche die 2 bis 3 Mal Training schon mit einzubauen. Das mache ich aber wirklich als Priorität 2. Das heißt, ich bin im ständigen Austausch jede Woche mit dem Trainer, mit Julian Bauer. Er sagt, okay, wo, an welchen Tagen wäre es wichtig, dass du dabei bist. Und dann gucke ich halt in meinen Arbeitsplan, in meinen Arbeitskalender und sage, okay, kann ich schaffen oder nee, kann ich nicht schaffen, weil ich einen Termin habe oder eine Arbeits, ja, irgendwas Berufliches habe. Und so stimmen wir das dann immer ab. Dann versuche ich auch, ich sage mal, mittwochs, das ist einer meiner Zielsetzungen, dass ich Mittwoch bis 17 Uhr kann mich jeder erreichen, beruflich, wie auch immer, aber ab 17 Uhr und wenn es 17:01 ist, ist bei mir Deadline, und da habe ich dann Zeit für meine Familie, wo ich dann mit meiner Familie was mache, damit man auch mal auch wirklich dann auch Zeit für die Familie hat, für den Kleinen hat, weil ansonsten bist du die ganze Woche unterwegs. Wenn du Pech hast, spielst du dann auch noch am Wochenende und hast dann fast gar keine Zeit mehr für die Familie. Und Familie ist da schon sehr, sehr wichtig. Deswegen ist das so eine Zielsetzung von mir, die wir schon versuchen einzuhalten, wo es auch klappt. Und ich muss sagen, das tut gut. Ich hatte immer, das wirst du selber wahrscheinlich auch kennen als Selbstständiger, du bist eigentlich immer, bist immer erreichbar, ne? Du bist
Leider
immer
ja.
erreichbar, du bist immer am Samstag, an einem Sonntag erreichbar. Dann kommt doch irgendwas rein, da sagst du eigentlich, nee, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte jetzt was anderes machen, aber kommt irgendwas, dann machst du es doch. Das gibt dir einfach so die Freiheit an einem Mittwoch, wenn du schon vorher auch gearbeitet hast, um 17 Uhr Deadline. Und das tut schon mal ab und zu auch sehr, sehr gut.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich kenne das von mir, von meiner Selbstständigkeit definitiv. Ich genieße es, die Zeit, die ich in Arbeit investiere, die dann auch gleichzeitig für mich ist. Früher war es ja dann eher so, dass man für eine Firma gearbeitet hat, für eine Praxis, für die Chefs oder Chefinnen, wie auch immer. Und jetzt habe ich so das Gefühl, auch wenn es 22 Uhr ist und ich sitze noch an irgendeinem Blödsinn, wo man sagt, also wo jeder sagen würde, Mensch, mach das doch einfach morgen. Aber ich weiß dann halt, dass das keine vergeudete Zeit ist, sondern komplett in mich investiert. Und das macht dann schon, das fühlt sich nach mehr Wert an, einfach. Kommen wir mal jetzt genauer auf deine selbstständige Arbeit zu. Denn ich finde, und das hatte ich ja auch gesagt, ich habe mit vielen jungen Sportlern zu tun gehabt, die von dem, was du machst, was du auch empfiehlst und absicherst, absolut keine Ahnung haben, weil die einfach, wenn man jung ist, dann macht man sich keine Gedanken über später oder wenn es mal richtig gescheppert hat. Erzähl mal so ein bisschen gerne über deinen Fokus, was du genau machst, mit wem du da am liebsten arbeitest, wenn man das überhaupt sagen kann.
Also ich habe vor 2 Jahren einen Versicherungsmakler gegründet, die Florian Assekuranz GmbH. Vielleicht zum Namen Florian, das ist der heilige Florian, der ist Schutzpatron für Feuer. Die Idee fanden wir ganz gut, weil ja man doch auch, ich sag mal, gerade im Wohngebäudebereich auch sein Haus gegen Feuer auch absichert. Das fanden wir ganz passend und haben es deswegen so genannt. Aber ja, speziell gesehen, natürlich auch aufgrund meiner Vergangenheit als Leistungssportler, bieten wir die Sportlerabsicherung an. Das heißt, wir sichern einmal eine sogenannte Sportunfähigkeitsversicherung. Das heißt, für den Fall der Fälle, dass ein Leistungssportler aus irgendwelchen Gründen nicht mehr die Möglichkeit hat, aufgrund von Krankheit oder aber auch aufgrund von einer Verletzung so stark eingeschränkt ist, dass er nicht mehr Handball spielen kann. Wir sichern aber auch die sogenannte Krankentagegeld, ne? Die typische Krankentagegeld, die man hat, also die Differenz zwischen dem 100% Gehalt und der Lohnfortzahlung nach 42 Tagen. Das sichern wir auch im Sport ab und natürlich auch die Unfallversicherung. Warum speziell auch dieser Bereich? Weil in meiner Zeit es doch immer schwer war, als Sportler so eine Absicherung zu erhalten. In Deutschland generell, der Versicherer möchte das nicht, weil das Risiko natürlich sehr, sehr hoch ist. Zweitens hatte ich aber auch das Gefühl, dass man als Sportler nicht richtig aufgeklärt wurde. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten einer Absicherung? Was kann man denn machen, um sich schon mal präventiv darauf vorzubereiten? Und ich sehe gerade auch bei jungen Spielern eine große Möglichkeit, sich schon frühzeitig mit diesen Produkten abzusichern, weil du bist noch jung, du bist hoffentlich in dem Alter, in einem jüngeren Alter noch nicht oder hast noch nicht allzu viele Verletzungen. Du bekommst also schneller sozusagen auch diese Deckung Und es hilft einfach für den Fälle, dass mal irgendwas passiert. Oder unsere Philosophie dahinter ist beispielsweise bei einer Sportunfähigkeitsversicherung. Wir versuchen immer den Kunden, den Spieler, das so beizubringen, dass er 3 Jahresgehälter absichert. Warum 3 Jahresgehälter? Natürlich könnte der auch 10 Jahresgehälter absichern. Das würde aber natürlich was mit dem Beitrag machen und das wäre dann einfach zu teuer. Aber 3 Jahresgehälter, warum? Weil wir sagen, okay, ein Spieler hat dann die Möglichkeit, in diesen 3 Jahren weiterhin seinen Lebensstandard weiterzuführen, ohne dabei die Sorge zu haben, ja, dass finanziell er Engpässe erlitt oder erleidet. Und er hat dann die Möglichkeit, in dieser Zeit einen neuen Job zu erlernen oder er hat in dieser Zeit entspannt sein Studium zu Ende zu bringen, um dann wieder in einen zweiten Beruf einsteigen zu können. Was wir auch sehen, ist heutzutage gerade in der ersten Bundesliga Handball, verdienen die Jungs schon echt gutes Geld. Also die verdienen wirklich sehr, sehr gutes Geld. Das hätte man vor einigen Jahren so nicht gedacht, aber natürlich Handballpräsenz steigt. Ne? Dein mit der Plattform, wo alle Spiele auch übertragen werden. Also das kommt schon und so steigen auch sukzessiv auch die Gehälter. Da sind doch dann schon Gehälter, wo man sagt, das könnte schwer werden, solche Gehälter mal irgendwann mal im Berufsleben wieder zu verdienen. Deswegen sicher die doch ab, auf jeden Fall für 3 Jahre, damit du halt diesen Lebensstandard, den du dir vielleicht über die Jahre aufgebaut hast, auch einfach halten kannst. Das sind so 2 unterschiedliche Bereiche. Einmal, wir betreuen einmal Erst- und Zweitligaspieler, also gerade Spieler, die ausschließlich vom Handball leben. Weil ansonsten macht es ja keinen Sinn, sich da abzusichern.
So, Profis.
Aber, bitte?
Also Profis, die nichts anderes
genau,
machen.
Genau, Profis, außer. Ja, genau. Aber trotzdem ist es gut für junge Spieler, also gerade für A-Jugendspieler, die vielleicht kurz vor dem Sprung ins Profigeschäft oder in die erste Mannschaft kommen, die vielleicht nicht so viel verdienen. Aber da ist es natürlich vorteilhaft, je schneller und je früher du sowas abschließt, desto einfacher ist es. Weil es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, einen gestandenen Erstligaspieler, der 30 Jahre alt ist, mit ihm eine Sportunfähigkeit abzuschließen, weil eventuell hat er schon Verletzungen gehabt, die dann ausgeschlossen werden in dem Vertrag. Und ein junger Spieler hingegen, der ist jung, der ist hoffentlich nicht
verletzt. Eine weiße Weste.
Ne? Eine weiße Weste. Und das ist auch so eine Komponente, wo wir sagen, okay, wir wollen die Spieler, vielleicht sogar auch die Eltern der Spieler schon mal aufklären. Was gibt es? Was kann man absichern? Dann kommt natürlich oft bei jungen Spielern, ja, ich bin jung, ich bin körperlich fit und ich werde mich schon nicht verletzen. Übrigens bin ich auch, wenn ich mich verletze, über die VBG abgesichert, zu einem gewissen Teil. Ja, aber dann sage ich, ja gut, aber was passiert, wenn du krank wirst? Ne? Was passiert, wenn du beispielsweise mal Long-Covid hast, wie ein Juri Knorr es hatte, wo der mal 4, 5, 6 Monate ausgefallen ist? Das ist nicht von der VBG abgesichert. So eine Sportunfähigkeit oder eine Krankentagegeld ist auch von Krankheit auch abgesichert. Also sind dann, und dann sagen die, oh, das wusste ich jetzt nicht. Ne? Das sind so, ne? Und das sind so alles so Aufklärungen. Das ist eine Aufklärungsarbeit, die ich und mein Team jetzt auch sukzessive bei Mannschaften, bei Spielern führen wollen und glauben, dass wir dann dadurch auch mehr Leute dazu bekommen können, auch solche Absicherungen vorzunehmen.
Also ich muss sagen, das ist ein spannendes Feld, weil, wie ich es gesagt hatte, ich habe ja den Einblick in A-Jugend-Fußball und A-Jugend-Handball. Bei den Fußballern ist es so, die verdienen schon echt so ein Geld, dass man sagt, da würde sich definitiv lohnen,
ja,
auch mit Substanz was abzusichern, weil da kommt auch einiges rein.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass man auch vielleicht in der dritten Liga genug Geld verdient, um die ersten Lebensjahrzehnte gut zu leben, ist höher als bei den Handballern.
Mhm.
Wenn du in der A-Jugend richtig, richtig gut bist du erstens entweder schon sehr häufig im Training oder vielleicht sogar im Spielbetrieb der Profimannschaft, die in der ersten oder zweiten Liga spielt, dabei.
Mhm.
Oder du bist vielleicht, du hast Spaß am Handball, aber sagst, wahrscheinlich wird es dann doch nicht der Handball, sondern ich will was anderes machen danach. Aber nichtsdestotrotz hältst du jedes Mal die Knochen rein. Im Training, in den Spielen. Also in der Sportart Wenn ich gefragt werde, wo musste ich immer die meisten Tapes machen? Das war mit Abstand Handball und mit Abstand war es der Fuß. Ne? Wo man sagen würde, okay, bei den Fußballern sind es immer die Füße. Nee, bei den Handballern. Da klebt alles, da wird getreten, da wird gelaufen und gestolpert.
Ja.
Da ist man andauernd irgendwie, hat man was. Und die Jungs kommen erst zu einem, wenn gefühlt der Kopf unterm Arm
Ja,
hergetragen wird.
ja, ja.
So, und da eine Absicherung zu haben, deshalb finde ich das so spannend. Die Handballer in der A-Jugend, die verdienen nicht so viel Geld. Ne? Vielleicht kriegen die mal so ein Anfahrtsgeld, wenn es mal hochkommt. Oder wie ich es gesagt habe, wenn die mal oben mitspielen können, dann haben die vielleicht perspektivisch mal ein bisschen mehr Geld irgendwann.
Ja.
Aber trotzdem, da den Spagat hinzubekommen zwischen absichern, aber kein Geld. Also nehmen wir die Eltern natürlich mit rein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Da den Sinn zu wecken auch, wenn es vielleicht mal jetzt nicht in der A-Jugend, aber vielleicht im ersten Seniorenjahr auf einmal Klick macht und die gehen durch die Decke, dann hast du das Ding schon in der Hand und das ist schon mal ganz eine ganz sinnvolle Sache.
Vielleicht noch eine Sache zu unseren Produkten. Das Interessante an unseren Produkten ist, das sind Einjahresverträge. Das heißt, man kann jährlich die Summe auch anpassen. Sprich, ein junger Spieler, der vielleicht nicht so viel Geld verdient, im ersten Jahr, auch in der ersten Mannschaft ist, der hat dann eine kleinere Versicherungssumme, die er absichert. Wenn er aber dann vielleicht nach 2 Jahren auf einmal durch die Decke geht und auf einmal einen Vertrag, entweder beim Verein bekommt oder vielleicht bei einem anderen Verein, wo er dann deutlich mehr Geld verdient, hat er die Möglichkeit, anhand seines Gehaltes die Versicherungssumme auch anzupassen. Also das finde ich immer sehr interessant und auch sehr, sehr spannend. Das sind nicht Einmalverträge, sondern das sind wirklich Jahresverträge und die kannst du jedes Jahr auch anpassen.
Ist es denn, wenn du jetzt oder wenn ein Spieler auf dich zukommt, sagen wir mal erste Liga,
Ja.
wo dann schon ein bisschen mehr Substanz dahinter steckt, die interessieren sich für dich oder du nimmst Kontakt auf, wie läuft das genau ab? Also sagen wir mal jetzt, der Kontakt ist
Ja.
entstanden, setzt ihr euch zusammen, quatscht ihr erstmal oder wie geht das vonstatten?
Ja, also wir versuchen natürlich mit Firmen oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch ja eine gewisse Beziehung auch zu anderen Spielern hat. Also sei es Spielerberater oder sei es auch Verbände, Teams. Da arbeiten wir natürlich mit zusammen, weil da einfach das Kontingent da ist, auch für Spieler. Aber ich sag mal, wenn jetzt ein Spieler mal auf uns aufmerksam geworden ist und sagt, hör mal, das könnte ich mir doch mal vorstellen oder das würde ich mir mal gerne anhören, dann ist es so, dass wir meistens so ein Erstgespräch führen, Videokonferenz. Es gibt auch manchmal Fälle, wo wir uns mal vor Ort treffen und ja, ihm einfach mal über die Produkte erzählen. Ja, über die 3 aus unserer Sicht wichtigen Produkte der Sportunfähigkeit, der Krankentagegeld für Sportler und auch der Unfallversicherung. Und dann bekommt er erstmal so ein Gefühl dafür. Dann ist es im nächsten Step so, dass natürlich wir Informationen von dem Spieler bekommen müssen, die auch sehr vertraulich sind. Das sind einmal ne, Gehaltsstrukturen, Gehaltsnachweise. Es sind aber auch durchaus Verletzungen oder auch Krankheiten, die er uns ja mitteilen muss, weil wir müssen ja dann, wenn man mal so weit ist, einen Antrag stellen an den Versicherer. Und der Versicherer, der möchte gerne das Risiko eingegrenzt haben. Ja, der gibt also eine Art Tabelle und aber auch eine Art Frageliste, wo dann gefragt wird, warst du in den letzten Wochen krank, warst du verletzt in den letzten Jahren und so weiter. Also er wird wirklich sehr, sehr spezifisch gefragt. Und wenn der Spieler sagt, hör mal, ich würde das gerne machen, ne, es ist meistens so, dass wir dann auch ein Angebot erstellen und ihm das mal präsentieren. Und er sagt, okay, das klingt gut, würde ich gerne machen. Dann gehen wir mit dem diesen ärztlichen Fragebogen durch, machen mit ihm nochmal in einem Zweitgespräch die Fragen und stellen dann den Antrag an den Versicherer. Dann ist es so, dass der Versicherer das nochmal prüft. Es kann manchmal sein, dass dann der Versicherer sagt, oh, okay, der war jetzt in den letzten 2 Jahren am Sprunggelenk dreimal verletzt, hatte dreimal einen Bänderriss. Wir schließen jetzt das rechte Sprunggelenk aus. Das heißt, falls irgendwann was passieren sollte und du bist anhand deiner Sprunggelenksverletzung nicht mehr in der Lage, Handball zu spielen, kommen wir nicht für den Schaden auf. Da gibt es aber auch immer die Möglichkeit, und da sind Versicherer immer gesprächsbereit, wenn der Spieler irgendwie aber 6 Monate, 7 Monate am Sprunggelenk nichts mehr hatte, dann geht man nochmal zum Versicherer. Wir als Makler, sozusagen der Mittelsmann, gehen zum Versicherer und sagen, Spieler XY ist 7 Monate nicht mehr am Sprunggelenk verletzt, dem geht's gut, es ist gesund, hat keine Beschwerden. Dann ist es durchaus so, dass der Versicherer okay sagt, okay, 7 Monate, das ist schon eine Zeit. Und wir nehmen wieder diesen Ausschluss Sprunggelenk raus, sodass du das dann auch nicht mehr als Ausschlusskriterium mit drin hast. Das ist so der Prozess.
Also da möchte ich auch alle, die jetzt zuhören, zuschauen, wie auch immer, definitiv sensibilisieren, weil ich sehe ja die Jungs dann auch auf der Behandlungsbank oder habe die auf der Behandlungsbank gesehen und nicht nur, wenn sie jetzt 19 oder 20 sind, sondern wenn sie auch dann Mitte 30 sind, Ende 30, war es dann so eine Verletzungsserie, sage ich mal, an einem Gelenk, mit so einem Gelenk dann halt auch macht. Und ich glaube,
Ja.
da kannst selber du auch von deinem Fuß mal so ein bisschen erzählen, ganz kurz, was das dann für einen Impact hat auf deine sportliche Leistungsfähigkeit, aber dann halt auch auf den Alltag. Bei dir ist es jetzt nicht so, dass du dann dadurch, dass dein Sprunggelenk so hier und da bei Belastung wehtut, nicht so arg eingeschränkt im Alltag. Aber es gibt auch die Fälle, wo dann mal so ein Knie sich nicht mehr durchstrecken lässt oder eine Hüfte nicht mehr so beweglich ist,
Ja.
dass dann vielleicht Treppensteigen ein Problem ist, dann mit 40 oder 50 und dann über irgendwelche künstlichen Gelenke gesprochen wird. Ja,
Ja.
da ist man wahrscheinlich ein bisschen froher, dann mit 17, 18 dann doch vielleicht so einen Schritt gemacht zu haben und dann, ne, Prävention ist immer deutlich günstiger als dann die
Das
Rehabilitation.
stimmt. Ja, weil ansonsten das ist ja meistens so, gerade bei Versicherungen, man ärgert sich erst dann, wenn man es dann in einem Fall braucht,
Ja,
was es hat.
ja.
Das ist es.
So ist das. Aber ja, eigentlich mit allen Versicherungen, die man hat, ne? Man
Ja.
will das Geld einsparen. Wo macht man dann halt den Schnitt, ne? Und
Richtig.
Patrick, wir sind am Ende der Aufnahme der Folge angelangt. Wenn die Leute mal ein bisschen genauer gucken möchten, was du machst, was deine Versicherung bzw. deine Selbstständigkeit so ein bisschen ausmacht, wo finden die dich im Internet?
Ja, wir sind sowohl auf einer Website, also wir haben eine eigene Website, das ist www.florian-assekuranz.de. Da könnt ihr gerne mal draufschauen, euch gerne mal durchklicken. Wir sind auch auf Instagram, das ist die Florian Assikuranz GmbH. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Da posten wir auch wöchentlich Reels und auch Beiträge auch zur Sportlerabsicherung. Und ja, ansonsten auch über die Website, Kontaktdaten sind alle da vorhanden. Falls jemand Interesse hat, jederzeit gerne bei uns melden. Und ja, ansonsten habe ich mich echt gefreut heute. Das hat echt Spaß gemacht. Ich finde es cool, dass du auch sowas jetzt auch aufgezogen hast und machst. Immer schön auch über verschiedene Themen zu sprechen. Und ja, wenn du mich gerne mal irgendwann nochmal haben möchtest, in ein paar Jahren, biete ich mich an.
Auf jeden Fall. Spätestens nach der nächsten Weltmeisterschaft sitzt du
Ja,
dann wieder
genau, in Deutschland.
hier. Ja, genau. Patrick, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Mühe, für deine Zeit, für deine Geduld und deine Antworten. Alles, von dem du gesprochen hast, die ganzen Verlinkungen finden die Leute unter den Videos, unter den Shownotes oder in den Shownotes, dass sie mit einem Klick dann dich finden und sich mal so ein bisschen informieren können. So wie Leute es auch, so wie du es gerade gesagt hast, dass die Leute sich auch dann auch gerne melden, wenn es vielleicht mal ein paar Fragen gibt oder Zweifel oder ein paar Gedanken. Ich glaube, da seid ihr die richtigen Ansprechpartner. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten, oder wir sprechen, wie gesagt, nach der nächsten WM, nach dem nächsten Kind, nach dem nächsten Umzug nochmal und dann kommen die noch nächsten Fragen an dich.
Danke, alles Gute.
Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. In den Shownotes findest du alle wichtigen Verlinkungen. Und wenn du noch etwas Zeit übrig hast, würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen. Bis zur nächsten Folge, weil Gesundheit auch Männersache ist. Ciao.